Herzlich willkommen hier auf LoRa München 92.4. Es ist Mittwoch, 20 Uhr und ihr hört das Chaos Radio München, ein Programm vom Chaos Computer Club München. Ja, ein Monat ist schon wieder rum und ihr werdet es nicht mitbekommen haben, aber für uns ist das schon hier die zweite Sendung, die wir für diesen Tag produzieren. Wir haben nämlich wieder mal nach dem Desaster von gestern oder von letzten Mal vielmehr eine Neuaufnahme gewagt oder diesmal hat gesagt direkt, wir gehen ins Studio und tun Vorproduzieren. Ja, das haben wir auch gestern getan, nur leider hat es unsere Aufnahme verhauen. Wir haben irgendwie nur eine Stunde lang unser tolles Musikbett aufgezeichnet, aber nicht die eigentliche Sendung. Insofern haben wir uns jetzt dann nochmal getroffen. Ja, aber nix, macht nix. Wir haben uns dann nur einfach mehr Vorbereitung und dementsprechend werden wir auch wieder eine tolle Sendung für euch haben. Heute hier im Studio mal der Andi nicht mit dabei, aber dafür sitzt neben mir der Unix. Servus.
Hallo, ich bin der Unix.
Ja, Unix, du bist auch nicht allein, du hast uns noch jemanden mitgebracht, nämlich den Matthias. Und ihr beide werdet uns dann entsprechend heute etwas zu, wozu erzählen?
Zu Lean Software oder zu Lightweight Software, je nachdem, wie man es versteht. Und wir werden es gleich noch genau ausführen.
Wunderbar, dann vielen Dank schon mal und viel Spaß bei der heutigen Ausgabe.
Ja, wie Martin gerade schon sagte, haben wir gestern eigentlich schon Sendung produziert. Da hatten wir auch schöne Gäste, und zwar Anselm Garbe und Christian Neukirchen. Leider konnten die heute nicht mehr einspringen, aber wir haben einen coolen Vertreter, den Matthias, der uns jetzt durch das Thema begleitet. Aber trotzdem noch vielen Dank an die beiden, dass sie gestern Zeit gefunden haben, um eine Sendung machen zu können. Egal, lass uns anfangen. Ja, Matthias, am besten stell dich mal vor, erzähl mal, was du so machst und wie du so zu diesem Themenbereich kommst.
Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich habe auch noch kurz mit Anselm gesprochen und habe also strikte Anweisungen, was ich hier zu sagen habe. Ja, ich bin also Systemadministrator und habe halt viele Jahre auch mit Suckless Software mich befasst, auch mit alternativen Betriebssystemen, und habe also viel mit Anselm zusammen und auch anderen Leuten von dem Suckless-Team zusammen gearbeitet, und insofern weiß ich, worum es geht, und denke, das wird interessant.
Okay. Lightweight Software ist ja, also gibt es viel, und gibt auch viel Software, was sich als Lightweight Software bezeichnet. Oftmals, wenn man den Marktplatzführer denn unterboten hat, ist man ja schon Lightweight. Gerade der Begriff Suckless, da schwingt er noch ein bisschen mehr mit. Kannst du ein bisschen auf den Begriff eingehen und uns näher bringen, wie sich, also was umschreibt dieser Begriff und warum Suckless?
Ja, es kommt vor allen Dingen daher, dass natürlich das Bezeichnen von Software als langsam, als bloated, halt üblicherweise immer als sucked bezeichnet wird, und es gibt ja auch diesen typischen Spruch in der Mathe-Seite, dass das eben der Mail-Client ist, der am wenigsten saugt. Und wir sind halt durch unsere Beschäftigung halt damit dann irgendwann auf diesen Begriff gekommen. Irgendwann hat Anselm dann diese Domain registriert. Es kam halt aus dem ewigen Gerante um schlechte Software.
Okay, aber ein bisschen schwingt ja auch Selbstkritik mit in dem Begriff. Also wie irgendwie alles suckt ja, und wir versuchen die zu sein, die ein bisschen weniger sucken als die anderen.
Ja, genau, das ist natürlich so eine Abgrenzung auch zu anderen Projekten, und diese Suckless-Geschichte ist natürlich auch ein bisschen als Provokation als Provokation gedacht, um auf das Problem hinzuweisen.
Okay. Lass uns mal noch näher auf die Definition eingehen. Also was für Software ist denn Lightweight, oder was für Software sagt denn Less? Woran kann man das im Groben festmachen? Also was würdest du da so sagen?
Also das Suckless-Projekt selbst hat ja eine richtige Philosophie-Seite. Also es hat sich über Jahre so ein bisschen entwickelt, und der Punkt, was Software ausmacht, die eben Suckless ist halt die Einfachheit, die Klarheit und die Ressourcenschonung. Und der Ausgangspunkt für all dieses ist halt das, was man so üblicherweise als die Unix-Philosophie bezeichnet, als, als das, was ein Unix-System ausmacht, wie ein Unix-System sein sollte. Und also Software, die suckless sein soll, sollte halt diese Kriterien erfüllen. Sie sollte halt in ein Unix-System passen und der Philosophie folgen und eben einfach, klar und ressourcenschonend sein.
Okay, was macht eine Software jetzt, also einfach, klar, ressourcenschonend, das sind so Metabegriffe, was macht eine Software einfach? Also was sind so Kriterien, die man nehmen könnte, um eine Software zu sagen, die Software ist einfach?
Also eine einfache Software ist, also in der Unix-Philosophie sagt man halt, und in einem Unix-System sagt man immer ein Programm, man sollte kleine Programme schreiben, die genau eine Aufgabe erledigen und das ordentlich. Und das macht ein einfaches Programm aus. Der Code sollte natürlich dann entsprechend einfach und klar sein. Man sollte es einfach lesen können. Es sollte auf jede Art von Verschnörkelungen oder Events oder so verzichtet werden. Und ja, das macht ein Programm einfach. Es sollte nicht mit Features überfrachtet werden. Es sollte klar definiert sein, was die Aufgabe ist.
Und wenn man über die Suckless-Webseite schaut und über die die Open-Source-Projekte, die dort gepflegt werden und promotet werden, dann ist ein wichtiger Faktor immer irgendwie die Lines of Code, wenn immer schön fleißig gezählt und man versucht, alles irgendwie klein zu halten. Und sehr interessante Wege sind auch Softwareprojekte zu designen, indem man sich eine feste Codemarke setzt, die man nicht überschreiten möchte. Führt, wenn man es nur runterbricht auf, wir wollen so wenig Zeilen wie möglich und alles in so wenig Zeilen wie möglich reinquetschen, ist das, führt das zu qualitativ hochwertiger Software?
Die Grenze ist natürlich künstlich gezogen. Also man hat natürlich schwer Möglichkeiten, von vornherein festzulegen oder sich von vornherein einzuschränken beim Programmieren. Wenn man sich festlegt auf eine bestimmte Zahl von Codezeilen, hilft das natürlich, sich auf das Problem zu fokussieren. Und das ist halt ein einfach zu messendes Kriterium. Also man kann natürlich nur bedingt an der Zahl der Zeilen oder der Codezeilen sehen, ob eine Software gut oder schlecht ist. Aber was man daran sehen kann, ist, dass wenn man halt viele Zeilen Code hat, hat man komplexe Software. Und komplexe Software ist nicht mehr einfach und hat sicher auch ausreichend viele Fehler und entspricht im Grunde nicht den Vorgaben, die man eigentlich für, wie man ein Programm schreiben sollte in einer Unix-Umgebung. Und insofern ist das ein guter Maßstab und vor allen Dingen, wenn man gleichwertige Software miteinander vergleichen will, kann man sowas schon heranziehen. Aber es ist natürlich keine wirkliche Aussage über die Qualität jetzt der Software, also ob das Problem gelöst wird oder nicht.
Ja. Okay, ja, mit Probleme lösen, das ist ja sozusagen die Anzahl der Probleme, die gelöst wurden, sind ja eigentlich dann so die Features der Software. Da kann man auch immer wieder sehen, dass sich sozusagen gebrüstet wird damit in dieser Community, dass ich eine Software habe, die einen gewissen Feature-Umfang hat und danach nicht mehr wächst. Also das klingt immer so wie so der totale Feature-Freeze. Heißt das, dass Suckless-Software stillsteht und nicht voranschreitet? Oder wie ist das einzuordnen?
Also es ist natürlich schon von Vorteil, wenn man eine klare Vorstellung davon hat, was eine Software erledigen soll und irgendwann auch aufhört, permanent neue Funktionen einzubauen, nur weil man der Meinung ist, das ist unbedingt eine gute Idee. Das ist im Zweifelsfall auch ein Zeichen dafür, dass man also ein vernünftiges einen vernünftigen Entwurf hat, eine klare Vorstellung von dem Problem hat. Code zu reduzieren, Programme kleiner zu machen, ist ein Zeichen dafür, dass man das Problem besser verstanden hat, dass man einen besseren Weg gefunden hat, das Problem zu implementieren, dass man weiß, was der Code tut, dass man also wirklich eine klare Vorstellung von dem Problem hat. Und das Refactoren von Software ist auch nicht unbedingt eine neue Idee. Das gibt es schon auch relativ lange und es wird nur meistens wirklich verkannt. Meistens wird Software geschrieben und es werden dann am Ende nur noch Bugfixes gemacht und dann werden neue Features eingeführt und neue Bugs und man wird halt nie fertig. Und das Problem ist halt, dass Software, die nicht mehr, in die keine Features einfließen mehr oder von denen es keine neueren Releases gibt, ja durchaus als tot bezeichnet werden und nicht mehr also die Projekte einfach, also sie verlieren ihre Nutzbarkeit für die Community oder für die Nutzer und die Ansicht ist nicht unbedingt korrekt.
Ja, das stimmt. Da fällt mir jetzt gerade zum Beispiel so ganz klassisch so Echo ein. Also das hat sich auch ewig nicht verändert, wird aber jeden Tag benutzt.
Echo, ja.
Ja, also das ist für mich immer, wenn ich an die Suckless, oder nee, wenn ich an diese Philosophie denke, das mach ein Tool, mach es richtig, veränder es nicht mehr, sondern denk dir bei veränderten Anforderungen, veränderte Tools aus oder Tools, die das dein Problem auf das alte Problem anpassen. Da fällt mir immer Echo also so als Spezifikum ein, weil es halt klein ist, wenig Zeilen Code, macht eine Aufgabe, macht sie richtig und es verändert sich nicht mehr.
Ja, genau. Es ist auch, wenn man mal seine History anguckt, ist Echo nun nicht gerade das, was man am meisten hat, aber man ist wahrscheinlich in den Skripten drin und eins der meisten Tools sind wahrscheinlich irgendwelche Shell-Build-Ins oder so, CD oder sowas, die halt auch nur relativ einfache Aufgaben erledigen. Und der Witz an, oder der, ja, der Vorteil von Unix ist halt, dass die Konzeption halt vorsieht, dass man kleinere Tools kombinieren kann, die man genau verstanden hat und man sieht halt auch immer wieder, dass gerade die Programme, die sich nicht an diese Struktur halten oder nicht an diese Philosophie halten, immer Schwierigkeiten verursachen. Ja, jede Art von großer Software, von Sachen, die einfach dagegen verstoßen, machen einem das Leben schwer.
Ja. Okay, sind diese Prinzipien eigentlich, also sie kommen ja aus der Unix-Tradition und werden auch zum Beispiel im The Programming, nee, The Art of Unix Programming in dem berühmten Werk auch beschrieben. Lassen sich diese Prinzipien eigentlich nur auf Command-Line-Tools im Unix-Sinne anwenden oder schafft man es auch mit diesen Prinzipien komplexere Tools zu bauen, wie die auch vielleicht in den GUI-Bereich hineinragen? Gibt es da Beispiele, die dir auffallen, die das umsetzen?
Also es gibt Systeme, die diese Konzepte auch in GUI-Umgebungen umgesetzt haben. Allerdings sind die ersten Versionen davon nicht Unix-basiert, sondern das erste, was, wenn ich mich richtig erinnere, das solche Konzepte umgesetzt hat, war das Oberon-System, wo also in einer grafischen Umgebung halt die Programmfunktionen als Einzelkomponenten hinzugefügt wurden und eben aus der GUI heraus ausgeführt werden konnten, man aber eine dokumentenzentrierte Ansicht hatte und auch grafische Komponenten einbinden konnte. Es lässt sich schon durchaus implementieren und das funktioniert auch. Allerdings ist fraglich, ob das heutzutage noch möglich ist, weil die Leute, die sich wirklich damit auseinandersetzen, wohl eher in der Minderheit sind. Und insofern ist auch das Suckless-Projekt ein guter Ansatz, weil dort ein Weg gesucht wird, eben ausgehend von den Tools auf der Kommandozeile oder sowas, diese Konzepte, diese Unix-Konzepte hochzuhalten und konsequent durchzusetzen. Und dort wird auch häufig darum gestritten, was die besten Wege sind. Und es wird konsequent darauf geachtet, dass das wirklich in diese Richtung gearbeitet wird. Aber am Ende muss man realistisch sein und dann sagen, okay, das wird wahrscheinlich nicht das sein, was man jetzt wirklich großflächig ausrollen kann oder was die Welt revolutionieren würde. Ja, also Word Domination ist nicht realistisch, aber durchaus das Ziel.
Ja, da kann man drüber nachdenken und wenn man erstmal drüber nachdenkt, kommt man auch zum Schluss, das geht mir selber auch so. Allerdings, als ich über diese Suckless-Projekte drüber gelesen habe, ist mir eins ganz stark aufgefallen, wo ich vorher mal dachte, okay, es gibt so Bereiche wie so ein Webbrowser, wie GUI-Funktionalitäten, die man in große Programme oder Programmkonglomerate hineinstopft, dass es eigentlich gar nicht anders geht und mit Unix-Philosophie eigentlich nicht zu machen ist. Und dann habe ich aber gesehen, es gibt den Tapped und den Surf und den ST, dieses Standard-Terminal. Also ich kurze Erklärung, Tapped ist ein Programm, das macht nichts anderes als andere Fenster in sich embedden, also in sich aufnehmen und also andere X-Window-Fenster. Und dazu halt oben drüber Tabs anzeigen, zwischen denen man dann wechseln kann. Und genau dieses Programm zusammen dann mit wie dem Surf. Surf ist halt von der Suckless-Community ein Browser, der einfach das Webkit nimmt.
HTML rendert, ja.
Genau, HTML rendert, in sich anzeigt, aber so eine Funktionalität wie Tabs, wie sie an jedem Browser drin ist, gar nicht selber implementiert, sondern es einfach weglässt, sich reduziert auf das Anzeigen der Seite und nur das und das Tabbing halt einem anderen Programm überlässt, was das ausschließlich dies tut. Und an dem Punkt dachte ich, ist es möglich. Dachte ich, cool, wir können es, wir können alle Probleme irgendwie so lösen.
Ja, genau. Und es sind also, in dem Moment hat man wieder klar definierte Aufgaben. Genau genommen macht Surf ja noch weniger, weil es eben das WebKit ranzieht zum Rendern. Aber man sieht ja auch gut daran, dass man eben, wenn man Programme zerlegt in vernünftige Komponenten, man auch die Wiederverwendbarkeit herstellen kann. Ja, man kann dieses Tab eben auch nicht nur verwenden mit Surf, sondern auch mit beliebigen anderen Programmen, die halt
dem Simple Terminal, genau. Zum Beispiel.
Und man hat hier dann auch, wenn man sich diese Programme anguckt, relativ einfache Komponenten. Also Surf ist jetzt nicht unbedingt das beste Beispiel, weil HTML-Rendern dann immer anstrengend ist, aber wie gesagt, das wird ja WebKit überlassen und insofern sind wir da auch nicht ganz völlig frei von diesem Bloat, aber man sieht gut die Wiederverwendbarkeit, die Möglichkeiten der Wiederverwendbarkeit von solchen Komponenten. Und man fängt sofort daran, über nachzudenken, was kann man jetzt noch ändern damit. Ja, man könnte sich vorstellen, also dass man auch in praktisch jeden Editor halt nehmen kann und einen Tabbed-Editor verwenden kann, auch wenn er es selber nicht kann. Ja, das ist halt.
Ja, HTML-RAM, dann ist so wirklich eine schwierige Aufgabe. Also es gibt ja ein Projekt, was mir jetzt einfällt, was versucht, möglichst, was sich Lightweight nennt, also was möglichst Lightweight versucht, HTML zu rendern. Das ist D-Link? Ach, ich habe gerade den Namen nicht an, schade. Es gibt ein Projekt, die versuchen in C, mittlerweile sind sie auf C++, versuchen sie einen eigenen Renderer zu schreiben. Dillo-Projekt war das, Dillo-Projekt. Ja. Und versuchen das zu machen, also eine eigene Rendering-Engine da runterzubringen, auch mit dem Ziel, kleine Software zu schreiben für alte Systeme, also zumindest die auf alten oder schwachen Systemen noch laufen.
Richtig, aber da geht es nur um diese Applikation und die benutzen, wenn ich mich richtig erinnere, auch GTK.
Und so. Als ich über das Projekt geguckt habe, haben sie noch, also nicht GTK benutzt, sondern eine andere Engine. Auch irgendeine C++-basierte Engine, soweit ich mich erinnere.
Ja, der Renderer ist, glaube ich, C++. Der Ausgangspunkt ist da ein anderer und das ist eher schon so eine Applikation, wo man dann wieder sagen muss, okay, kann man sowas, also das ist natürlich immer begrüßenswert, wenn Leute darauf achten, dass sie das kleine Sachen schreiben, aber es ist halt schon wieder auch eine Applikation, die man im Zweifelsfalle vielleicht nicht so wiederverwenden kann, wie man es vielleicht kann, wenn man es in Komponenten zerlegt. Also der Ansatz von Tabbed und Surf, glaube ich, ist schon wirklich gut durchdacht.
Okay. Beim Simple Terminal fällt ja auch ganz stark auf, dass dort so in dem Bereich, wo die Seite beschrieben wird, also auf der Suckless-Seite, dass dort andere Projekte genannt werden, die ja Ähnliches versucht haben, aber die Terminals dann auch wieder, trotz dessen, dass sie weitaus weniger Codesign haben als das gute alte X-Term, doch irgendwie in das Bloated wieder hineinragen.
Ja, das ist das typische Hinzufügen von Features und das ist eben auch das, was es manchmal ein bisschen ungemütlich macht in solchen Communities, weil natürlich, wenn man also konsequente Maintainer hat, die also sich wirklich dieser Sache verschreiben und sagen, wir fügen nur Sachen hinzu, von denen wir auch wirklich überzeugt sind und die wirklich konsequent dieser Richtung folgen, dann vermittelt man häufig den Eindruck, dass man also da ein bisschen unhöflich ist oder dass man dort zu rigide ist. Aber es ist halt schwer, diesem Drang nach neuen Features und nach neuen Funktionen zu widerstehen. Und,
gibt es auch falsche Funktionen für Software? Also jetzt unabhängig davon, ob diese Funktionalität von der Software jetzt nur von einem anderen gelöst werden müsste, aber gibt es auch Features, die einfach falsch sind?
Ja, es gibt sicher Features, die falsch sind, die zumindest an der falschen Stelle sind, also die eventuell woanders hingehören und wo man halt genauer drüber nachdenken muss. Ich denke, es ist durchaus legitim, Software dahingehend zu überprüfen, ob man dasselbe Problem einfacher lösen kann. Man hat natürlich immer das Problem, dass man es ja mit Nutzern zu tun hat, die ja irgendwelche Funktionen oder die halt Funktionen erwarten und auch an einer bestimmten Stelle und man immer so ein bisschen natürlich den Leuten dann irgendwie erklären muss, warum das jetzt so gemacht worden ist oder warum eben auch nicht. Und nicht alle mögen das wirklich. Also man muss, es ist ein Marketingproblem. Es ist einfacher, einfach Features zu ändern und zu sagen, wir haben neue Features. Ja, das finden alle Leute natürlich gut. Es ist natürlich schlecht, den Leuten zu sagen, ja, wir haben jetzt weniger Features. Oder wir haben weniger Zeilen auf Code.
Ja, da denke ich, also Anselm hatte gestern angesprochen, dass iCandy ein Problem ist. Und das kann ich selber bestätigen. Also ich arbeite als Programmierer und wenn, sobald man halt die Grundfunktionalität fertig hat und dann die Leute kommen mit, ey komm, jetzt hier noch ein bisschen iCandy und hier und dann sieht das halt schicker aus und die Leute kaufen das Programm einfacher oder mögen es denn leichter. Wo ich mal denke, nee, iCandy an der Stelle wäre jetzt irgendwie schlecht, weil dann verändere ich gerade die Datenstrukturen, wenn ich da jetzt was reinschreibe, was dafür sorgt, dass es noch schön rot blinkt, dann bloate ich halt die Funktionalität auf, nur um iCandy reinzubringen. Wo ich manchmal überlege, ist es vielleicht, also ist das Problem das iCandy selber oder ist das Problem, dass das iCandy an der falschen Stelle ist?
Das Problem ist eher, dass das iCandy auch Ressourcen verbraucht und du das iCandy nicht in einem luftleeren Raum produzierst, sondern auch andere Funktionen einschränkst damit. Dadurch, dass das Blinken, also das ist natürlich jetzt ein schlechtes Beispiel, aber es gibt ja andere Funktionen, die halt mehr Ressourcen verbrauchen.
Zum Beispiel die abgerundeten Ecken, Halb-Halb-Transparenz und ähnliches.
Und das macht natürlich andere Funktionen langsamer und man merkt es nicht sofort. Es ist natürlich in der Entwicklungsumgebung, ist es alles toll und man hat schnelle Rechner und da man es sowieso schon 100-mal geladen hat, merkt man das nicht mehr. Aber der Nutzer merkt es dann schon, wenn seine Maschine dann irgendwie das nicht mehr so schnell anzeigt. Und insofern sollte man sich diese Entscheidung nicht so leicht machen. Und im Zweifelsfall sollte man echt drüber nachdenken, was bringt das für den Nutzer? Warum will er das da haben? Und das ist dann ja nicht der Fall.
Okay. Bei den Suckless-Tools oder bei den Programmen, die dort programmiert werden, fällt mir eins noch, oder ist mir eins aufgefallen auch, sind Window-Manager. Da gibt es ja nun sehr viele, auch viele, die sich halt lightweight nennen, weil sie halt viel leichter sind als jetzt ein KDE und ein GNOME, was man auch aus der Distanz eigentlich irgendwie sehr einfach sagen kann, weil viele oder die meisten Window-Manager, die geschrieben wurden, sind leichter als KDE und GNOME, egal in welcher Versionsnummer von den beiden. Kannst du da die Besonderheiten mal ein bisschen erläutern, was machen die Window-Manager aus, die da so geschrieben wurden und was sind da so die Besonderheiten?
Ja, es gibt ja zwei. Also einer der Ausgangspunkte von Suckless war ja der VMII, den Anselm geschrieben hat. Suckless ist eigentlich nach VMII entstanden, wenn ich mich richtig erinnere, weil Anselm da nicht mehr mit zufrieden war. Es war halt ihm auch schon zu blutig geworden und er hat dann einfach auch einen radikalen Schnitt gemacht und hat einfach das DWM geschrieben. DWM ist das erste Programm, das man so als Suckless bezeichnen kann oder das eben Teil dieses Projektes war. Und es ist halt ein minimalistischer Tiling Window Manager ohne Konfiguration. Ja, also man muss die Konfiguration einkompilieren. Das ist so das erste Feature, wo die meisten Leute mit kollidieren. Und das Ding ist schnell und funktioniert einwandfrei. Ja. Ist echt Suckless.
Ja, das mit dem, das ist so der Hauptpunkt, das stimmt, da bin ich auch zuerst mit kollidiert, oder das ist kollidiert, also schon beim Rüberlesen fällt es einem auf, dass man, wenn man es konfigurieren will, fasst man halt einen Header an, setzt dort ein paar Makros und kompiliert es neu und dann hat man halt die veränderte Config. Wo ich bei mir sagen muss, da ist mir aufgefallen, den Window Manager, den ich benutze, den Awesome, der hat eigentlich den gleichen Problembereich, nämlich die Konfiguration, aber auf der ganz anderen Seite, nämlich das andere Extrem. Es bietet eine unheimlich mächtige Konfiguration, indem es halt den Lua-Interpreter integriert und es einem ermöglicht halt, den Window-Manager umzuprogrammieren mit der Konfiguration. Was bei Lua das Problem ist, wenn man es jetzt vergleicht mit normalen X-Tools, man hat nicht irgendwie so eine Default-Config und dann hat man in seinem Home nochmal eine Config, die so ein paar Parameter überschreibt, sondern nein, ich kopiere mir die komplette Konfiguration in mein Home und passe sie dann an. Wird dann der Window Manager, beispielsweise ich ersetze nur eine Tastenkombination, um jetzt ein anderes Standardterminal zu starten. Wird dann der Window Manager erneuert und die neue Default-Config kommt raus und sie verändert so ein paar Sachen, weil die interne Struktur anders ist, aber Sachen, die ich gar nicht anfassen wollte, dann funktioniert meine Config einmal kaputt. Und das Problem ist, Convict ist ein riesen komplexes Skript, wo man, was man wirklich verstehen muss. Also man muss halt Lua programmieren können, und um zu verstehen, was man da macht. Und es gibt auch teilweise sehr triviale Sachen, die ziemlich schwierig sind. Also Tastenkombinationen, zum Beispiel so eine Funktion wie Alt F4, so nicht Alt F4, Alt Tab, zum Iterieren von Programmen, ist ziemlich komplex umzusetzen da drin. Da muss ich sagen, da hat, also der, trotz dass der Awesome eigentlich auch lightweight ist, im Grunde, hat er dort einen sehr hohen Komplexitätsgrad, der es auch dem Anwender ziemlich viele Steine, oder dem Anwender ziemlich viele Steine in den Weg legt, um mit ihm ordentlich umgehen zu können.
Ja, und ich denke, das kann man auch durchaus als Bloat mit bezeichnen, wenn es halt einen hohen Aufwand bedeutet, sich einzuarbeiten in solche Tools oder sie konfigurieren, das zu verstehen. Auch das ist das Gegenteil von einfach. Ja, also das Gegenteil von Suckless. Es ist im Zweifelsfalle noch light, im Sinne von, dass es wenig Codezeilen hat oder die Binaries klein sind, aber es ist dann eben nicht mehr einfach. Und die Aufgabe besteht im Zweifelsfalle darin, auch eben durchaus das auf die notwendigen Funktionen zu reduzieren. Und die Frage ist, ob all diese Funktionen notwendig sind. Und es ist auch so, Tools, meiner Meinung nach könnte man auch beim DWM im Grunde auf die Konfiguration verzichten, weil das, was dort eingestellt wird, sind Kleinigkeiten, und so weit weicht das auch meistens vom Default nicht ab. Ja. Das ist im Zweifelsfalle natürlich radikal. Es ist halt immer das Problem. Die Nutzer mögen das einstellen. Deshalb ist die Community nicht ganz so groß.
Ja, das ist der Grund, ist, weiß ich nicht, was man, andere Tools, die programmiert werden, sind zum Beispiel, was mir auch sehr stark aufgefallen ist und wo ich schon ewig dann überlege, wie man das noch erweitern könnte, oder andersrum, wie man für das Tool noch Erweiterungen schreiben könnte, war der ISC Improved, dieser II. Das ist ein ISC-Frontend, ich führe das mal kurz aus. Das ist halt ein sehr interessanter ISC-Client. Der funktioniert so, dass er am Backend ganz normal als ISC-Client zum Server connected und mit ihm spricht. Im Frontend allerdings eine Ordnerstruktur anlegt, indem man einen In- und einen Out-File hat. Also einen Ordner für den Server und einen Ordner für jeden Channel. Dann bin ich in einem Channel, habe ich Raute CCC, und dann gibt es ein In-File, das ist ein FIFO, in dem der EI drin liest, und ein Out-File, was eine reguläre Textdatei ist, in dem er die Chat-Ausgaben reinschreibt. Wenn ich jetzt etwas mit primitivsten Mitteln da kommunizieren möchte, dann nehme ich halt Echo, schreibe da meine Chat-Message rein und leite die Ausgabe um in das In-File und sehe dann die Antworten oder die anderen Zeilen des Chats ganz normal in dem Out-File und kann mir das vielleicht mit less oder tail-f anzeigen lassen und sehe das dann. Das ist schon ein sehr, sehr cooler Ansatz, aber auch ein Ansatz, also da wäre man jetzt so einfach nicht drauf gekommen. Also wie kommt man, also vor allem auf das so zu schreiben, also wie kommt man da drauf?
Also diese Tools oder gerade dieses Tool oder auch der VMI, der Vorgänger von allem, sind inspiriert von Plan 9 Konzepten, in denen solche Eingaben über Dateien gang und gäbe sind, und das ist eine Umsetzung dieser Konzepte in Unix. Dieser IRC-Daemon ist, auch wenn man ihn dann sieht, hat sehr wenig Codezeilen, ist einfach zu lesen, und die Operationen sind einfach: Datei öffnen, lesen. Die Klienten wären einfach, wenn man wirklich ein filebasiertes Interface hat, kann man einfache Klienten schreiben, man kann es einfach automatisieren. Man sieht wieder den Vorteil dieser Konzeption, dass man die Tools aneinanderketten kann. Man kann mit Tools, die man sonst schon hat, die gut durchdacht sind, chatten. Das ist eine Folge dieser Konzentration auf die File-Interfaces.
Okay, das ist Plan 9 angeschnitten. Soweit ich mich erinnere, ist das halt irgendwie so ein älteres Betriebssystem aus den 80ern, glaube ich.
Genau,
erzähl mal weiter.
Ein System, was zu Forschungszwecken entworfen wurde an den Bell Labs in den 80er Jahren als Weiterentwicklung von Unix. Das sind dieselben Leute gewesen, die auch Unix geschrieben haben, also Ken Thompson, Rob Pike. Später kamen andere dazu. Und das ist ein Versuch, einen Nachfolger von Unix zu schaffen, die Konzepte konsequenter umzusetzen und moderne Technologien mit einzubringen in die Entwicklung. Und das System ist bis heute entwickelt worden. Es gibt in der Zwischenzeit auch einen Fork. Das System ist frei im Moment. Die Community ist nicht sehr groß. Es ist anders als Unix, aber die Tools sind alle da. Und im Zweifelsfall ist es interessant, sich das mal anzusehen.
Okay. Gibt es, also wenn es sozusagen von den Unix-Machern kommt, also du hast ja Ken Thompson angesprochen, hat das Plan 9 noch weitere Einflüsse, bis auf jetzt auf die Suckless-Community und wie man dort Tools schreibt? Also gibt es noch andere Formen, wo man solche Ideen findet?
Also viele der Ideen, insofern hat es auch seine Aufgabe als Forschungssystem ganz gut erfüllt, gehen so nach und nach in Linux und auch in andere Unixe über. Typisches Beispiel ist sowas wie das Procfile-System oder Namespaces. Ja, das sind so die wichtigsten. UTF-8 ist vielleicht noch wichtiger. Es geht in manche Systeme schneller und in manche langsamer. Ist auch in der Entwicklung von Plan 9. Also die Konzepte werden schon durchaus in Unix übernommen, aber man hat natürlich niemals das Gesamtsystem und es ist teilweise auch nicht, sind die Implementierungen nicht wirklich so wirksam, wie sie in einem richtigen Plan 9-System wären. Aber nichtsdestotrotz hat es schon Auswirkungen auch auf aktuelle Unix-Systeme.
Okay, was unterscheidet, also das eine Inspiration war sozusagen das Procfile-System. Was unterscheidet das Procfile-System von der ursprünglichen Plan 9-Idee?
Das Procfile-System ist nicht das Beispiel dafür. Das Procfile-System ist identisch. Eventuell, ich bin jetzt nicht ganz sicher, es gibt Möglichkeiten, oder überhaupt Filesysteme zu exportieren und zu importieren in Plan 9, die es unter Unix so nicht gibt, weil eben dort doch nicht alles ein Filesystem ist und nicht alles so glatt, wie es sein soll. Also wichtiger sind dann solche Konzepte, wie das in Plan 9 standardmäßig davon ausgegangen wird, dass also eine grafische Ausgabe möglich ist, also grafisch im Sinne von einer Pixeldarstellung. Man hat also keinerlei TTYs, sondern man arbeitet direkt auf der grafischen Oberfläche. Und das kann man in Unix nur bedingt nachbauen, weil auch in Unix der grafische Output eben nachgerüstet wurde. Das ist halt ursprünglich ja nicht vorgesehen gewesen und das X-System ist halt irgendwann dazugekommen und ist schon ein Add-on, während das in Plan 9 halt ein integraler Bestandteil ist.
Ja. Was heißt das? Das ist nur grafisches Team? Also es gibt gar keine Shell in dem Sinne?
Es gibt eine Shell, aber die ist schon auch grafisch. Die ist halt nicht, man hat natürlich eine normale Command Line und man kann ein Shell oder man kann ein Fenster aufmachen, in dem dann eine Shell läuft. Die Shell heißt RC. Da gibt es auch Portierungen, auch im Suckless-Projekt. Ich glaube, in 9Base ist, glaube ich, auch eine RC-Shell drin. Wenn nicht, gibt es auch eine Portierung dieser ganzen Tools auf Linux. Aber man hat kein TTY, also man hat kein Fernschreiber-Interface.
Okay, also der Teletyper. Ja. Okay, also sozusagen man hat nur sozusagen Terminal-Emulation, so wie wir sie heute unter
ja, man kann sich das vorstellen, als wenn man halt direkt in eine grafische Desktop-Umgebung gebootet. Halt, das ist das Standard-Interface.
Okay. Die Suckless-Community selber ist ja ist ja nicht nur die Webseite, also die von Anselm geschaffen wurde und ein berühmter IRC-Channel, in dem es auch mal etwas rauer zugeht. Es gibt demnächst eine Konferenz.
Ja, genau, die gibt es am 22. oder es beginnt am 21., es geht übers Wochenende. Die Konferenz ist, also die Vorträge finden am 22. statt. Das Programm ist enthält halt auch Informationen zu den aktuellen Projekten. Da geht es auch immer um den aktuellen Stand, die Zukunft, was passiert. Ja.
Also was ich gesehen habe, war das Vortragsprogramm am Samstag ging eher über die Philosophie, über die Projekte und auch über ein paar provokantere Themen. Also da gab es einen Vortrag von, ich weiß gar nicht wem, aber da ging es darum, dass C wohl doch die einzige seriöse Sprache ist, die es so gibt.
Das ist ja nicht provokant.
Genau. Aber wenn man sich über, wenn man genauer liest, sieht man ja, dass C wohl doch auch nicht die einzige Sprache ist, die so in der Suckers-Community so die beliebte ist.
Ja, es gibt eine, es gibt eben einen weiteren, weiteres Ergebnis der, der Plan 9-Geschichte. Das ist die, diese, die Go-Sprache. Es ist kein direkter, oder sie steht schon in der Linie von Plan 9 und es ist auch von den Leuten gemacht, die Plan 9 gemacht haben. Ich denke, dass sie in der Suckers-Community eher kontrovers gesehen wird, weil bestimmte Funktionen einfach auch mehr Code erzeugen. Aber sie ist halt dichter an der Philosophie dran als beispielsweise C++. Und nichtsdestotrotz ist C die Sprache, um kompakte Programme zu schreiben, die entsprechend performen. Also da denke ich, gibt es auch im Moment keine, keine echte Alternative. Man kann mit Go einige Sachen vereinfachen. Die Syntax ist schon an C angelehnt. Man hat eine Garbage Collection, was einem das Schreiben der Programme erleichtert. Aber der Code, der generiert wird, ist statisch gelinkt, aber doch etwas größer und es gibt immer wieder Kritik an der Performance. Und
ja, ja, das spricht halt statisches Linken an. Es gibt ein Projekt, das nennt sich Stali, also Static Linux. Mhm. Warum geht man da so sehr auf dieses statische Linken ein? Kannst du das ein bisschen ausführen?
Das statische Linken ist, erleichtert vor allen Dingen natürlich die die Verteilung, die Administration von Programmen. Man hat nur noch einen Binary, man hat keine Abhängigkeiten. Man verliert durch das statische Linken nicht wirklich viel. Eher im Gegenteil, man kann halt, also man hat keine Probleme, ja, was Abhängigkeiten angeht und
okay, aber also wenn wir momentan die Softwarelandschaft angucken und die Distributionslandschaft, dynamisches Linken ist schon doch noch das, was so gemacht wird. Also allein schon, so ich würde mal sagen, der Pflege halbe jetzt nicht, aber also ein Projekt, was überhaupt nicht drauf verzichten kann momentan, ist ja irgendwie Gentoo. Die sind ja absolut davon abhängig, weil ansonsten müssten sie ja ständig alles, auch Programme, die sich selber an sich nicht ändern, neu compilen. Gibt es sozusagen gar keinen Verwendungszweck mehr für statisches Linken oder wie ist das einzuschätzen?
Na, ich denke ja eher, das statische Linken ist ja auch eine Folge davon, dass als das entworfen worden ist, halt die Ressourcen knapp waren und man halt sehen musste, dass man also vorsichtig mit allem umgeht, was man hat. Aber das hat man eben heutzutage eher weniger und am Ende ist es so, man hat weniger Wiederverwendung, als man ursprünglich erwartet hat und man bezahlt es halt mit relativ viel Komplexität und diese Abhängigkeiten zu verwalten, diese Abhängigkeiten zu maintainen, ist Aufwand, den man nicht betreiben muss, der keinen Vorteil bietet. Und es gibt einen zusätzlichen Vorteil, der eher ja, psychologischer Natur ist, aber es ist halt so, dass man natürlich auch als Programmierer sofort sieht, was man für Blut produziert. Ja, also man sieht sofort das Ergebnis davon, während man, wenn man also das dynamisch linkt, man das Ergebnis halt, man verblitzt sich ein bisschen die Augen, wenn man nicht halt wirklich genau anguckt, was man eigentlich da programmiert hat. Und ja, es vereinfacht das ganze Handling einfach schlicht.
Ja. Okay, das heißt sozusagen, der Quintessenz, so länger, also umso länger man Programm compilet, umso bloateter ist es und umso mehr sollte ich vielleicht drüber nachdenken, es aufzuteilen oder die Funktionalität zu separieren?
Ja gut, nachdenken sollte man ja vorher und man merkt es halt also schneller, aber das Compilen spielt natürlich dann auch eine Rolle, aber ja, ich denke, dass es wirklich der Nutzen, den dynamisches Linken eigentlich bringen sollte, also die Wiederverwendung von Code und das Sparen von Speicher, spielt heutzutage kaum noch eine Rolle. Es hat eigentlich nie wirklich eine Rolle gespielt und die zusätzliche Komplexität ist es nicht wert.
Ja. Okay, diese Distribution, dieses Stalli, ist das eine reguläre Distro, die ich mir so runterladen und auswählen kann? Also, oder in was für einem Zustand befindet die sich?
Sie ist im Moment nicht wirklich komplett. Also es gibt eine Sandbox, glaube ich. Und auf der Konferenz gibt es auch Vorträge dazu, wie die Weiterentwicklung laufen wird und wie die Zukunft aussieht.
Okay, ja. Mal abgesehen vom statischen Linken, was sind noch so Features dieser Distribution oder dieses Distributionsansatz? Also was versucht man dort umzusetzen oder zu nutzen?
Ja, das statische Linken ist schon wichtig. Es macht die Distribution der ganzen Geschichte einfach. Ansonsten werden natürlich auch Tools herangezogen, die mit in Teil des Projektes sind. Und ja, das macht es eigentlich aus.
Okay, sozusagen, also die Suckless-Tools. Ausschließlich die der Suckless.org, sozusagen der Suckless.org Heimat oder noch andere?
Ja, es wird schon sicher genau geguckt, man muss natürlich alles selber implementieren und wenn sich was anbietet, das ist auch auf der Webseite immer zu sehen, dass also auch Projekte verlinkt wird, die der Philosophie durchaus entsprechen und die man auch mitverwenden kann, inwieweit das mit in die Distribution einkommt. Es ist nicht so, dass dort jetzt wirklich der große Druck hintersteht. Es ist ein Projekt, unter dem sich bestimmte Entwicklungsaktivitäten bündeln lassen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir in wenigen Monaten dort irgendwelche fertigen Releases machen müssen. Das ist wirklich die Philosophie, die Konzentration auf einen sauberen und richtigen Ansatz ist schon der wichtigere Teil. Und da ist im Zweifelsfalle kein Zeitdruck drauf.
Okay. Wir haben ja vorher über Plan 9 gesprochen. Ich denke mal, die meisten Zuschauer oder Zuhörer, vor allem die jüngeren Leute der Hacker-Community oder die jetzt so Informatik studieren, werden das irgendwie noch nicht so wirklich gehört haben. Ich selber habe auch nicht viel, außer von dir persönlich darüber gehört. Kannst du nochmal darauf eingehen, über die konzeptionellen Unterschiede zwischen zwischen dem, was Plan 9 besser macht als Unix oder auch umgedreht? Oder wo da die harten Grenzen sind? Oder ein bisschen beschreiben, wie das System so für sich funktioniert im Gegensatz zu Unix, wenn man es benutzt?
Ja, das ist natürlich dann im Zweifelsfalle sehr, sehr weitschweifend. Es gibt ein paar grundlegende Konzepte, die anders sind als in Unix. Plan 9 ist von Anfang an als verteiltes System entworfen worden. Es gibt also File-Server, CPU-Server und Terminals. Nur der File-Server hält halt Files, alle anderen Systeme sind diskless. Vom Konzept her ist es so, dass also prozessbasierte Namensräume Standard sind. Man hat also nicht wie unter Unix einen einzigen Namensraum, sondern man hat mehrere Namensräume.
Namensraum heißt was? Wie kann man sich das vorstellen, Namensraum?
Also unter Unix ist es so, dass alle Prozesse denselben Verzeichnisbaum sehen.
Okay.
Außer man macht eben eine Change-Root Aufruf. Unter Plan 9 ist das halt Standard, dass jeder Prozess seinen eigenen hat. Also jeder Prozess hat eine andere Sicht auf das Gesamtsystem. Was der wichtigste Unterschied ist, ist halt wirklich das Vorhandensein eines grafischen Interfaces. Also das praktisch das einzige Interface, was benutzt wird. Es gibt kein anderes. Das bedeutet auch, dass solche Sachen wie Curses nicht vorhanden sind. Das heißt kein VI. Ja, was also die Sache im Zweifelsfalle interessant macht. Und es gibt einen Haufen interessanter Features. Zum Beispiel gibt es das Speichersystem ist ein Block Storage, der automatisch Deduplikation macht, weil er Content adressiert ist. Das Originalkonzept sieht ein WORM vor, dass man also keine Daten mehr löschen kann, sondern nur schreiben kann. Man hat also permanentes Archiv und Backup. Solche Sachen sind mit eingeplant. UTF-8 ist von Anfang an vorgesehen.
Das Warm ist mir noch im Sinn. Also sagen, man hat ein Write-Only, also Warm ist ja abgekürzt für Write-Only-Medium, oder?
Ja, also in der ursprünglichen Version war es halt wirklich so ein Warm-Plattenstapel. In den späteren Versionen wurde das auf SATA-Disk emuliert, aber es ist immer noch der Standard, dass man also, wenn man schreibt, wird alle 24 Stunden ein Snapshot gemacht, der dann permanent ist, und man kann dann einfach durch die Historie grappen oder die Dateien von gestern halt direkt angucken. Man kann dann noch auf externe Datenträger auslagern. Das ist vorgesehen, schon im System drin. Man hat also dieses Backup-Versionskontrollsystem praktisch schon im System gelöst.
Okay. Diese Plan 9 Netzwerkinfrastruktur, kann ich mir das vorstellen, oder dieses verteilte Storage, kann ich mir das vorstellen wie NFS, oder wie was wäre da so eine Analogie?
Ja, man könnte sich das wie NFS vorstellen. Es ist aber, es basiert auf einem anderen Protokoll. Plan 9 hat so ein eigenes Protokoll, das nennt sich 9P. Das ist auch vereinfacht, und da kann man halt diese Ressourcen mounten. Man kann in Plan 9 ist das Konzept von alles ist eine Datei auch konsequent durchgezogen. Man kann wirklich praktisch alles im Netzwerk exportieren und auch wieder mounten.
Also, gibt es da noch, aber also Everything is a File ist ja auch eine klassische Unix-Philosophie. Was unterscheidet diesen Ansatz? Oder gibt es mehr Dateien als unter Unix? Oder wie?
Ja, es gibt unter Unix
Ansatz da weitergetrieben.
Ja, also in Plan 9 ist es wirklich so, dass jedes Device als Datei implementiert ist. Man kann also mit Cut auf den Screen, auf das DevScreen-Device einen Screenshot machen, also mit Cut oder Cat und eine Ausgabeumleitung hat man also den Screenshot. Oder man kann auch seinen Screen irgendwo anders hin exportieren. Man kann Netzwerk-Interfaces exportieren und mounten auf anderen Systemen und damit, also man kann sich, wenn man Internet haben will, das Gateway-Netzwerksystem mounten. Es ist halt alles wirklich wie konsequent durchgezogen, dieses File-Konzept.
Also im Gegensatz zu NFS kann ich nicht nur regular Files und Ordner sozusagen mounten, sondern kann wirklich alles. Alles, genau. was File irgendwie ist,
mounten, ja. Okay. Genau, auch sämtliche Ressourcen, die zur Verfügung stehen. Ja, und das ganze Einstellungskonzept und basiert auf Files, eben dieses, was wir vorhin sagten mit dem IRC-Clienten. Das ist eben auch direkt, oder nicht direkt, in ähnlicher Form findet sich das häufig in Plan 9. Und ein Konzept, was auch dann, es werden auch bestimmte Dienste in Filesystem abgebildet. Ein typisches Beispiel ist, oder eher nicht ein typisches, aber vielleicht ein exemplarisches Beispiel ist, es gibt in Plan 9 einen Dienst, der nennt sich WebFS. Man kann also dort damit das Web mounten. Und kann dann halt mit CD...
Also Web im Sinne von das World Wide Web, also das
HTTP-Protokoll. Man mountet sich das dann nach slash web, und dann kann man also mit CD nach cd/www.plan9.de CDen und dort einen Cut auf die Dateien machen.
Und bekommt dann den HTML-Code?
Man bekommt den HTML-Quellcode, ja, optimalerweise wird das dann noch gerendert, aber dazu ist es in Plan 9 dann nur bedingt gekommen. Weil HTML-Rendern schwer ist. Aber das ist ein gutes Beispiel dafür, wie in Plan 9 solche Sachen auch umgesetzt werden in Dienste. Das ist die Art, oder wie Dienste umgesetzt werden in Dateisystemabbildungen. Das funktioniert mit vielen anderen Diensten auch so. Das ist natürlich jetzt kein wirklich gutes Beispiel, aber man könnte sich vorstellen, dass man oberhalb dieses gemounteten Filesystems dann natürlich relativ einfach einen Klienten bauen kann, der Cut heranzieht, um sich die Dateien zu holen.
Okay. Krass, ja. Also geht es. Macht man das generell so mit allen Protokollen? Oder?
Es ist mit den meisten Protokollen so gemacht worden, richtig funktional. Also das hat funktioniert. Es hat nur nie den wirklichen Klienten darum. Doch, es gab einen Klienten. Aber zum Beispiel klassisch ist es mit Mail, dass man also zum Beispiel seine Mbox-Datei mountet und dann mit CD in diese Mail CDen kann und dort mit Cut halt die einzelnen Header auslesen kann, indem man sagt, man Cut to. Und dann sieht man, was im To-Feld steht. Und
also verstehe ich das richtig? Also eine E-Mail wird in Dateien aufgespaltet in seine Bestandteile.
Ja,
nein. Jedes Headerfeld eine einzelne Datei
ist? Richtig. Und das ist ein synthetisches Dateisystem. Das existiert natürlich jetzt nicht wirklich auf der Filesystem, also nicht im Filesystem, sondern es wird halt in diesen es wird halt synthetisch erzeugt, aber man hat dadurch ein einheitliches Interface auf alle möglichen Dienste. Ich brauche der Client für das Web unterscheidet sich auf dieser Ebene kaum von dem Client für Mail. Ja, man kann halt sehr einfach Klienten schreiben mit Standard-Unix-Tools.
Achso, sozusagen, wenn ich den, wenn ich jetzt die bösen HTML-E-Mails kriege, kann ich sozusagen mit dem gleichen Tool, mit dem ich mir die Website angezeigt,
ja,
das, auch die HTML-Mail anzunehmen. Ja, verstehe. Ja. Das ist natürlich.
Genau. Also du würdest dann den Body, also den Body nach in dieses Render-Tool per Cut schicken und so, also als Pipe und genau, das würde passieren. Es würde es rendern. Und daher erkennt man auch die Verbindung dann zu Suckless, dass eben solche Tools wie Surf oder sowas eben auch darauf oder davon inspiriert sind. Ja. Es hat unter Plan 9 gibt es zwar einen Browser, aber der hat nie die Qualität erreicht wie jetzt meinetwegen Surf oder so. Ja, also das ist schon insofern ist ein Fortschritt.
Ja, mit dem HTML-Rendern, ja. Es gibt auch eine besondere Beziehung zwischen XML-basierten Protokollen und vor allem Datei, nennt sich das noch die Datei, also der Dateiaufbauten, Dateiformaten, genau, Dateiformaten zu der Suckless-Community. Wenn man das anspricht, wird auch immer ein etwas rauerer Ton im Channel. Was ist der Grund für die Ablehnung für XML?
Komplexität.
In welcher Hinsicht?
Schwer zu parsen.
Okay.
Also ja, man kann es natürlich parsen, und aber es ist immer schwer. Es gibt sicher einfache Formate. In der Suckless-Community hat das halt auch ein bisschen einen Hintergrund, weil eben einer der bekanntesten Vertreter der Community, also Uriel, da immer sehr echauffiert gegen argumentiert und also da konsequent jede Beteiligung von Suckless an sowas abgelehnt hat, und XML dort also sehr vehement abgelehnt hat, ja.
Okay. Also beim Surfen über die Website und über die Nachbarwebseiten ist mir aufgefallen, es gibt ja nicht nur das Suckless selber, es gibt auch dieses cat-v, was irgendwie auf so eine alte Urban Legend, was auf irgendeinen historischen Fall zurückgehen mit dem Cat-Utility, also Cat-V ist halt, also Cat wie das Concatenate-Tool minus V.
Das ist die Webseite von Uriel. Uriel ist also der Chefphilosoph von Suckless. Er hat viele dieser Papers, die auch auf die Unix-Philosophie verweisen und die also wirklich wichtig sind in dieser Beziehung, gesammelt. Er hat viele Referenzen zu Go, viele Referenzen zu Plan 9, sehr viel lesbaren oder lesenswerten Kontext. Und ja, Cat-V ist seine Seite. Man findet sie meistens auch als erstes, wenn man sie in Google eingibt. Und er war da sehr, sehr engagiert. Und ja, wenn man die Grundlagen wissen will, kann man dort sicher fündig werden.
Okay, sozusagen für den philosophischen Programmierer oder für den philosophischen Unix-Entwickler ist das der, oder zumindest jemand, der sich über das, was er tut, philosophische Gedanken machen möchte, ist das sozusagen eine Fundgrube?
Ja, es ist natürlich immer schwierig, im Verhältnis von Programmieren und Technik immer von Philosophie zu reden. Das ist auch immer ein bisschen overhead. Das ist auch bloat, genau genommen. Aber manchmal ist es gut zu wissen, warum Dinge so sind, wie sie sind, oder warum sie anders sein sollten und oder warum Dinge nicht funktionieren. Das kann man dann manchmal aus solchen Sachen einfach erfahren. Und viele dieser Papers, die dort verlinkt sind oder die er auch dort gesammelt hat, sind einfach auch Basiswissen, was man als Programmierer einfach einmal gelesen haben sollte oder davon gehört haben sollte. Das ist wirklich, denke ich, lohnenswert. Ja. Und Suckless verwendet da sicher auch einiges von.
Ist da nicht Suckless selber ausschließlich etwas für Leute, die Anwendungen unter Unix schreiben, oder können sich auch andere, also klassischerweise fallen mir jetzt Wirtschaftsinformatiker ein mit ihrer Java, Windows, irgendwas, grafische Oberfläche, Programmierung oder für diese dicken Application-Server, können auch die davon was lernen, oder ist es ausschließlich auf C-basierte oder auf Unix-basierte Systeme anwendbar, die Prinzipien?
Na, vor allen Dingen denke ich, dass es nicht nur Entwickler sind, sondern man wird ja heutzutage auch als, also nicht nur auch als Anwender, auch Administratoren und alle werden ja im Grunde mit Bloat konfrontiert. Und ich denke, für alle ist es wichtig zu sehen, dass es durchaus anders geht, dass man, wenn man drüber nachdenkt und dann wenn man das Konzept versteht, Sachen anders lösen kann, auch sinnvoll lösen kann und nicht unnötig viel verliert. Also ich meine, jeder Administrator, der mal irgendwie Puppet geschrieben hat, weiß ja, was Bloat ist. Ja. Und das ist ja jeder von betroffen.
Okay.
Ich muss das mal so sagen.
Okay, ich sehe gerade, wir nähern uns dem Ende der Sendung. Auf jeden Fall verweisen wir nochmal auf die Konferenz, die am, also der eigentliche Konferenztag ist am 22. Juni, also in also nächste Woche, also nächsten Samstag, diesen Samstag, nächsten Samstag. Vorher noch so ein paar, vorher nachher so ein Socializing-Event. Also wenn ihr Interesse habt an Lightweight-Software, an der Philosophie dahinter und es kennenlernen möchtet, kommt gerne dahin. Es ist an der LMU, hier in der Theresienstraße, in der Nähe auch der Clubräume des CCC München. Genau, dann bedanke ich mich bei dir, Matthias. Vielen Dank für die interessanten Einblicke in diese doch sehr radikale Philosophie des und diese radikale Philosophie aus heutiger Mainstream-Sicht.
Ja, vielen Dank.
Ja, dann beginnt mal wieder Martin.
Ja, gut, dann vielen Dank euch beiden, dass ihr heute da wart. Wir schließen dann hiermit auch die Sendung, freuen uns allerdings auch schon, wenn ihr uns dann auch nächsten Monat wieder zuhört. Das ist dann schon am 10. dieses Mal. Allerdings wieder auch der zweite Mittwoch des Monats natürlich, 20 Uhr, Radio Lora auf 92.4. Ja, und falls ihr nächste Woche schon auf der Konferenz, auf der Sacklet-Konferenz wart und euch das noch nicht genug war, wollen wir auch gerne euch noch einladen. Ab dem 5. Juli findet in Köln im Comet auch die SIGINT statt, eine Veranstaltung vom Chaos Computer Club Köln. Ist auch immer recht lohnenswert, werden auch von uns ein paar aus München da sein. Oder, falls ihr noch etwas für die Sommerferien braucht, dann wollen wir euch auch noch die OHM in den Niederlanden ans Herz legen. Ab dem 31. läuft die da das ganze Wochenende. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an unsere Gäste, dass ihr da wart. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, haltet die Ohren steif und denkt dran, wenn ihr den Fnord nicht seht, dann kann er euch auch nicht fressen.